Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen.
'83 Jahre nach der Reichspogromnacht wurde in Potsdam der Grundstein für eine neue Synagoge gelegt. Die neue Synagoge Dresden feiert bereits ihr 20-jähriges Bestehen. Das sind zwei Themen unserer heutigen Sendung. Außerdem geht es bei uns um die Religion der Taliban. Woran glauben die paschtunischen Kämpfer? Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Nationalsozialisten haben während ihrer Herrschaft hunderte Synagogen in Deutschland zerstört, ausgeraubt, niedergebrannt. Auch die alte Synagoge in Potsdam wurde bei den Novemberpogromen 1938 angegriffen und innen demoliert. Hinzu kam ein schwerer Bombentreffer am Ende des Zweiten Weltkriegs. Dass Potsdam eine neue Synagoge bekommen soll, das wurde vor über 10 Jahren beschlossen. Doch dann stockte das Projekt immer wieder, vor allem weil sich die jüdischen Gemeinden zerstritten hatten. Wir haben in dieser Sendung mehrmals darüber berichtet. Jetzt aber geht es endlich los. Am Montag wurde der Grundstein für die neue Synagoge gelegt. Ein wichtiges Signal für das jüdische Leben in Deutschland, 83 Jahre nach der Reichspogromnacht. Astrid Flügge war dabei.
Zwischen dem gerade entstehenden Musikerhaus und dem barocken Kronprinzenpalais ist eine Baugrube ausgehoben, an der Gedränge herrscht. Alle 5 jüdischen Gemeinden scheinen Mitglieder geschickt zu haben. Hinzu kommen die beiden Rabbiner und die Landespolitiker, Ministerpräsident Dietmar Woidke und Kulturministerin Manja Schüle. Als Gastgeberin ist sie besonders hochgestimmt, denn Brandenburg finanziert den 13,7 Millionen Euro teuren Neubau von Synagoge und Gemeindezentrum.
Die Grundsteinlegung ist der glücklichste Moment meiner Amtszeit als Kulturministerin. Sie berührt mich als Deutsche, sie berührt mich als Brandenburgerin, sie berührt mich als Potsdamer Bürgerin genauso wie als für Religionsangelegenheiten zuständige Ministerin. Ja, wir dürfen unsere Vergangenheit nie, niemals vergessen. Aber wir dürfen auch nicht versäumen, jüdisches Leben zu feiern.
Freude über das vor 30 Jahren wiedererwachte jüdische Leben in Brandenburg. Die Hochstimmung über den endlich möglichen Baubeginn der neuen Potsdamer Synagoge hat aber auch andere Gründe. Schon 2010 lag der baureife Entwurf des Architekten Joost Haberland vor. Grundstück und die Baufinanzierung durch das Land standen. Aber der Entwurf fand nicht bei allen jüdischen Potsdamern Anklang. Die Gemeinde spaltete sich und Baustopps wurden verhängt. Mehrere Vermittlungsversuche scheiterten. Inzwischen gibt es 5 jüdische Gemeinden in der brandenburgischen Landeshauptstadt. In der Zwischenzeit stiegen die Baukosten immer weiter. Mittlerweile haben sie sich verdoppelt. Erst die beherzte Aktion der Kulturministerin, die in diesem Jahr die jüdischen Bundesverbände mit ins Boot holte, brachte die verfahrene Situation wieder in Gang. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sieht in dem Baustart ein Bekenntnis der Juden zu Deutschland.
Nicht zuletzt setzen wir heute mit der Grundsteinlegung für eine neue Synagoge hier in Potsdam ein deutliches und sichtbares Zeichen unseres Glaubens an eine Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland. Denn wer baut, der bleibt. Und das haben wir fest vor.
Offenbar zeigt die geschaffene Realität an der Baustelle Wirkung. Es sind nicht nur Vertreter aller jüdischen Gemeinden Potsdams und beide Rabbiner anwesend. Der einstige Kontrahent Ud Joffe von der Synagogengemeinde reichte dem langjährigen Vorsitzenden der jüdischen Stadtgemeinde Mykolai Katsch in aller Öffentlichkeit die Hand. In den kommenden 3 Jahren wird jetzt ein 4-geschossiges Gebäude aus gelben Ziegeln errichtet. Es beherbergt im Erdgeschoss ein öffentliches Café und einen Veranstaltungsraum, darüber die Synagoge und Gemeinderäume.
Astrid Flügge war das über die neue Synagoge für Potsdam. In Dresden wurde die neue Synagoge bereits vor 20 Jahren eingeweiht. Und das war damals ein viel beachtetes Ereignis, denn es war der erste Synagogenneubau in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung. Kurze Zeit später feierte auch Chemnitz seine neue Synagoge. Damals herrschte Aufbruchsstimmung. Die jüdischen Gemeinden wuchsen, vor allem durch Zuwanderer aus der früheren Sowjetunion. Inzwischen aber leiden viele dieser Gemeinden unter Überalterung und Abspaltungen, Rabbinermangel und Säkularisierung. Wolfram Nagel meldet sich aus Sachsen.
9. November 2001. Der Gemeindechor singt zum Einzug der Torarollen in die neue Synagoge am Dresdner Hasenberg das Gebet Matovu, Jakob, wie schön sind deine Zelte. Der hebräische Spruch aus dem Buch Jesaja über dem Eingangsportal verkündet Weltoffenheit. Ki beti betifila yikare lechol ha'amim, denn mein Haus werde genannt ein Bethaus allen Völkern.
Das ist hier in Dresden, wo wir dachten 1989, hier wird es nie wieder jüdisches Leben geben. Heute eine so wunderschöne Synagoge einweihen, das ist in der Tat ein Wunder.
Sagte der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, nach der Synagogenweihe vor 20 Jahren. Errichtet wurden Synagoge und Gemeindezentrum in Sichtweite der berühmten Brühlischen Terrasse, direkt an der Elbe. Die sandfarbenen Steinblöcke erinnern an den herodianischen Tempel in Jerusalem. Die Historikerin Nora Goldenbogen, die heutige Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Sachsen, sagte am 9. November 2001:
Also es ist ein ganz besonderer Augenblick. Erstens habe ich es mir kaum vorstellen können, dass es mal so weit kommt. Und zweitens finde ich die Synagoge wunderschön. Und ich denke, heute ist der Anfang und dann werden wir sie in Besitz nehmen.
Ganz in der liberal-konservativen Tradition der bereits 1837 gegründeten israelitischen Gemeinde zu Dresden. Selbstverständlich gehörte damals eine Orgel in die Synagoge, saßen die Beter auf einer Ebene zusammen, wenn auch nach Männern und Frauen getrennt. So auch im jetzigen Neubau. Die Dresdner Synagogenweihe erlebte der heutige sächsische Landesrabbiner Zsolt Bala noch aus der Ferne in Budapest. Die israelitische Religionsgemeinde holte ihn zunächst als Praktikanten nach Leipzig, stellte ihn dann als Rabbiner an. 12 Jahre ist das inzwischen her. Es herrschte Aufbruchstimmung, die auch Zsolt Bala erfasste.
Eine neue Synagoge einzuweihen, insbesondere in der neuen Bundesländer, ist eine sehr wichtige Stellungnahme, dass wir hier in Deutschland jüdisches Leben erwünschen.
Zsolt Bala hat sich zuvor am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin eingeschrieben. Ganz im Sinne dieser Rabbinerausbildung begann sich die Leipziger Gemeinde unter Zsolt Balas Einfluss neu auszurichten.
Wenn jemand orthodoxes Leben führt, dann es ist ein Muss, täglich zu beten. Es ist ein Muss, koscheres Essen zu essen. Wenn in einer Gemeinschaft ein kleiner Kern traditionelles, orthodoxes Leben fördert, dann werden solche Arten von Bedürfnissen wie zum Beispiel koscheres Essen, regelmäßige Gottesdienste stattfinden.
Anders als in Dresden oder Chemnitz ist das in Leipzig längst normal geworden, auch werktags Schacharit, Mincha oder Ma'ariv zu beten, also das Morgen-, Mittags- oder Abendgebet. Vorbild ist für Zsolt Bala die kleine Gemeinde Adas Yisrael im Umfeld des Berliner Rabbinerseminars, das sich auf die Neo-Orthodoxie von Samson Raphael Hirsch beruft. Eine im 19. Jahrhundert entstandene Gegenbewegung zum Reformjudentum. Es komme nicht unbedingt auf die Größe einer Gemeinde an, sagt Bala.
Die Frage ist, wie engagiert eine jüdische Gemeinde ist. Das bedeutet 100 Familien. Aber diese 100 Familien, alle mit 3 bis 4, 5 Kinder, sie haben einen Kindergarten für mehr als 120 Kinder. Eine Schule für mehr als 80 Schüler. Ich schätze die Anzahl von der Karl Adas Yisrael Gemeinde heute nicht mehr als 600, 700 Menschen. Aber die Tatsache, dass sie engagiert ist, das stellt die Bedürfnis für einen Koscherladen, für eine Synagoge, die eigentlich täglich 2 Morgengottesdienste hat, einen um 6.30 Uhr und einen um 7.30 Uhr, weil viele von den Mitgliedern, die früh Arbeit geben möchten. Das ist natürlich für uns in Leipzig, auch wenn wir mehrere Menschen haben, ist es nicht möglich, weil diese engagierte Nukleus gibt es noch nicht.
Für die etwa 1.300 Gemeindemitglieder in Leipzig reichte die relativ kleine historische Synagoge in der Keilstraße bisher aus. Die neu gebauten Synagogen in Dresden und Chemnitz erscheinen dagegen heute fast zu groß. Die Gemeinden haben jeweils gut 600 bis 700 Mitglieder. Überalterung, Rabbinerwechsel, Probleme zwischen Alteingesessenen und Zugewanderten, nicht zuletzt die Corona-Krise, setzten den beiden Gemeinden zu. Dazu kommt die Konkurrenz der orthodoxen Gemeinschaft Chabad Lubavitch, die sich bereits 2003 in Dresden ansiedelte, mit dem Anspruch, für alle Juden in Sachsen da zu sein. Durchaus mit Erfolg.
Mit der Chabad Lubavitch Gemeinde in Dresden sah ich mindestens die Wille von Zusammenarbeit. Die Chabad Lubavitch Gemeinde hat niemals eine neue öffentliche Gemeinde gegründet. Sie hatten immer ein Gespräch mit der existierenden jüdischen Gemeinde.
Attraktiv sei Chabad vor allem für russischsprachige Zuwanderer, räumt die Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Sachsen, Nora Goldenbogen, ein. Viele Jahre stand sie auch der Dresdner Gemeinde vor.
Der größte Teil derjenigen, die zu Chabad Lubavitch sind, sind Gemeindemitglieder bei uns. Also wir haben im Prinzip, wenn Sie so wollen, da einen gewissen Status quo. Vor allen Dingen aus den Reihen der Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion gab es viele, die Interesse hatten an einer Form des Judentums, wie sich Chabad Lubavitch praktiziert. Das ist nicht bloß in Dresden so, das ist auch in ganz Deutschland so. Alles andere, was zu einer jüdischen Gemeinde gehört und was sie auch ausmacht, nämlich die Fürsorgepflicht für Gemeindemitglieder, die läuft über uns. Von dem großen Maß der sozialen Betreuung, in Krankheitsfällen, des Alterns, der Einsamkeit bis hin zur Beerdigung.
Für die Mehrzahl der russischsprachigen Gemeindemitglieder seien die Synagogen und Gemeindezentren weniger Orte des Gebets, sondern vor allem Sozialstation und Kulturhaus, schreibt der jüdische Historiker Michael Brenner. Nur wenige fühlen sich ihrer jüdisch-religiösen Tradition verbunden, sagt auch Landesrabbiner Joel Baller. Ein Trend, der sich in den letzten 20 Jahren nicht umkehren ließ.
Wir erleben heute eine große Welle von Säkularisierung. Unsere jüdische Gemeinschaft hier in Deutschland besteht hauptsächlich von Mitgliedern, die in ein sehr, sehr großes Prozent aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Ich als ungarischer Jude, in Ungarn hatten wir 40 Jahre Lücke zwischen dem Zweiten Weltkrieg und bis zu den 90er Jahren. Aber für die Juden in der ehemaligen Sowjetunion, dieses Bruch war viel größer. Von 1917 bis den 90er Jahren. Mehr als 70 Jahren von Säkularisierung und Säkularismus.
Ihm gehe es aber nicht darum, nun möglichst viele Juden zu bekehren, meint Baller. Vielmehr sollten sich in den Gemeinden traditionell orientierte Beterkreise bilden. So ein Minyan von 10 Männern könne auch für säkulare Juden Vorbild sein. Auch unter dem Dach der traditionellen Einheitsgemeinde, die Joel Baller nicht in Frage stellen möchte. Bedenklich findet er Abspaltungen, wie kürzlich in Dresden geschehen. Der aus den USA stammende ehemalige Gemeinderabbiner Akiva Weingarten, ein ultraorthodoxer Aussteiger, hat in Dresden eine weitere Gemeinde gegründet, die sich liberal chassidisch nennt.
Nicht nur als Landesrabbiner, sondern auch als Gemeinderabbiner in Leipzig sehe diese Entwicklung mit großen Sorgen. Das ist eine große Herausforderung. Wir versuchten in Sachsen sehr stark unsere Einheit zu schützen. Man kann natürlich kritisieren, dass diese Modelle der Einheitsgemeinde ist eigentlich eine politische Entscheidung von damals. Aber heute, wenn wir so klein sind im Vergleich zu was wir vorher waren, natürlich ist es eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir zusammenhalten und noch nicht weitere Spaltungen in der Gemeinde bringen mit weiterer Gruppen.
Entscheidend für die strategische Ausrichtung einer Gemeinde bleibe die Wahl eines geeigneten Rabbiners, sagt Baller.
Ich sage das häufig, dass ein Rabbiner und eine Gemeinde, das ist eine Schiduch.
Eine jüdische Vermählung.
Es gibt gute Heiraten und manchmal ist nicht alle Heiraten sind glücklich.
Und so sind nach einigen Trennungsgeschichten die beiden Gemeinden in Dresden und Chemnitz nun erneut auf der Suche nach Rabbinern, 20 Jahre nach dem Bau ihrer neuen Synagogen.
Jede einzige Gemeinde sollte ihr eigenes Modell finden und zu entwickeln, wie wir die meisten Menschen unter unserem Dach haben könnten, wie wir meisten von den Spannungen in unserer Gemeinschaft lösen können. Die Spannungen werden immer bleiben. Man sagt, das ist eine Bekannte, dass zwei Juden drei Meinungen Das ist in Ordnung, solange wir ins Gespräch sind.
Rabbiner Baller sieht es allerdings als Fehler an, dass sich zahlreiche jüdische Gemeinden in Deutschland so stark von der Orthodoxie abgegrenzt haben, zeigt aber auch Verständnis für diese Abwehrhaltung.
Viele hatten von traditionellem jüdischen Leben Angst gehabt und haben nicht bemerkt, dass orthodoxes Judentum auch eine gegenwärtige Sache ist. Und es ist modern, es ist in der Gegenwart. Dieses Angst hat leider viele kleinere Gemeinschaften und kleine Gruppen sehr, sehr stark beschränkt von der Möglichkeit, diese Nukleus aufzubauen. Ich denke, das ist wahrscheinlich die größte verpasste Möglichkeit der letzten 20 Jahre.
So hat die jüdische Gemeinde in Sachsen zwar seit 20 Jahren zwei neue Synagogen, kämpft aber nach wie vor mit altbekannten Problemen. Mit Säkularisierungstendenzen, der Spaltung in orthodox und liberal und mit dem Mangel an geeigneten Rabbinern.
Jüdisches Leben im Wandel, Wolfram Nagel berichtete. In Afghanistan haben vor einigen Wochen die radikal-islamischen Taliban wieder die Herrschaft übernommen. In den Medien waren bärtige Männer mit schweren Waffen zu sehen, wie sie dicht gedrängt auf Pritschenwagen durch die Hauptstadt Kabul fuhren, an den Füßen oft nur Badelatschen. Viele Afghanen flohen oder versuchen noch immer, das Land zu verlassen, aus Angst vor der religiösen Radikalität der neuen Herrscher. Doch woran glauben Sie überhaupt? Wie interpretieren Sie den Islam und welche Rolle spielt die Religion in Ihrem Weltbild? Abdul Ahmad Rashid berichtet.
Idris Nasseri ist Juniorprofessor am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn. Der promovierte Jurist mit afghanischen Wurzeln beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Ideologie der Taliban. Als Ursprungsort ihrer Denkweise gilt der Ort Deoband im Norden Indiens, eine Region, die seit Jahrhunderten muslimisch geprägt ist. Hier entstand während der britischen Kolonialherrschaft jene religiöse Strömung, die bis heute wirkt.
Diese religiöse Strömung, die geht zurück auf die Zeit um 1867, als die britische Kolonialisierung ihrer Blüte in Indien hatte und auch im Grunde genommen die Rechtssysteme in eine Art anglo-muslimisches Recht umgewandelt hat. Und all die Relevanz, die das islamische Recht zuvor in Indien der damaligen Zeit genossen hat, ad absurdum geführt wurde.
Dagegen entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts in Deoband intellektueller Widerstand. Es entstanden religiöse Lehreinrichtungen.
Man hat in erster Linie die Ziele verfolgt, die eigenen Quellen so zu studieren, dass man intellektuell, argumentativ gegenüber dem Kolonialherrschaft auch sich auf Augenhöhe mit ihnen bewegen kann. Das war die Zielsetzung dieser ursprünglichen Idee.
Die Schule von Deoband steht für einen streng dogmatischen Ansatz. Nur die Quellen des Islam, also der Koran und die Prophetentradition, besitzen Autorität. Alle Erscheinungen der Volksfrömmigkeit wie Heiligenverehrung, bildliche Darstellungen, Musik und Tanz lehnen die Deoband-Gelehrten ab. Der Gedanke dahinter: Für die Unterlegenheit der Muslime gegenüber den Briten sei allein der Umstand verantwortlich, dass sie sich von den Wurzeln des Islam gelöst hätten. Die Strömung breitete sich auf dem gesamten indischen Subkontinent aus. Ihr Zentrum lag in Indien, Pakistan und Bangladesch. Später kamen durch die Immigranten auch Großbritannien und Südafrika dazu. Neben der Al-Azhar-Universität in Ägypten etablierte sich die Schule von Deoband als wichtigste Institution im sunnitischen Islam. Ende 1979. In Kabul marschieren die Truppen der Sowjetunion ein und besetzen das Land. In der Bevölkerung formiert sich Widerstand. Es beginnt ein jahrelang anhaltender Krieg. Viele Menschen fliehen aus dem Land, unter anderem nach Pakistan. Dort kommen sie mit der Deoband-Schule in Kontakt, vor allem mit einem pakistanischen Ableger.
Sie wurde in erster Linie in den Grenzgebieten zwischen Afghanistan und Pakistan unter damals dem Begründer Samiul Haq, nachdem auch diese Madaris benannt sind, die sogenannten Haqqaniya, diese Seminare gegründet, um die zahlreichen Flüchtlinge aus dem benachbarten Afghanistan und auch in dem eigenen Land, die Waisenkinder, die Bedürftigen, die Marginalisierten, eine Lehreinrichtung zu geben, in der sie nicht nur Essen, Trinken, Bekleidung finden, sondern auch als eine Art Schule, in der ihnen der Widerstand gegen die Invasoren und hier in diesem Falle Russland vermittelt wird. Das war sozusagen die Brutstätte des damaligen Dschihads gegen die Sowjetunion.
Viele der späteren Taliban-Führer besuchten die Koranschulen der Haqqaniya, ein Netzwerk, das für zahlreiche tödliche Anschläge in Afghanistan verantwortlich gemacht wird. Erst kämpften sie gegen die Soldaten der Sowjetarmee, später dann gegen die Mujahedin-Führer, die sich nach dem Abzug der Sowjets jahrelang in Afghanistan bekriegten. Ab Mitte der 90er Jahre beherrschten dann die Taliban Afghanistan und etablierten dort ein strenges Islamverständnis. Doch für die Bewegung der Taliban ist nicht nur der Islam wichtig, der sich im heutigen Afghanistan vor rund 1000 Jahren durchgesetzt hat. Große Bedeutung hat auch das Pashtunwali, ein aus vorislamischer Zeit stammender Verhaltenskodex, der über Jahrhunderte hinweg das Zusammenleben des Volkes der Pashtunen regelte.
Das Pashtunwali umfasst die ethischen und moralischen Werte eines Pashtunen, dessen Prägung mehr als 1000 Jahre zurückliegt. Es ist sehr viel älter dementsprechend als der Islam. Und es ist ein Kodex von Moralvorstellungen, Verhaltensweisen eines Pashtunen. Das Pashtunwali wird auch als Identität der Pashtunen bezeichnet. Also der Islam und das Pashtunwali sind Identitätsmerkmale eines Pashtunen.
So die in Hamburg lebende Islamwissenschaftlerin Muska Hakikat, die selbst Pashtunin ist. Sie forscht seit Jahren zu diesem Kodex. Die Pashtunen sind ein Volk im Vielvölkerstaat Afghanistan und dominierten das Land in seiner Vergangenheit. Da die Taliban mehrheitlich aus Pashtunen bestehen, hat der Verhaltenskodex des Pashtunwali für sie große Bedeutung. Dazu gehört auch das Element des Torah.
Torah bedeutet Kampfbereitschaft und liegt der Vorstellung zugrunde, dass der Pashtune oder dass ein Mann ständiger Bedrohung ausgesetzt ist. Die Außenwelt ist feindlich. Man muss ein Gemeinwesen schützen, man muss sich schützen. Das birgt hinter Torah und auch in ihrem Grundbild des Weltverständnisses. Ich denke, das ist so der eine Faktor, die Kampfesbereitschaft und Kampfhaltung. Und der andere Faktor ist meiner Meinung nach die Geschichte. Die Geschichte hat ihnen eben gezeigt, dass seit Gründung Afghanistan sie ständig von Fremdherrschaft bedroht wurden.
Dieses Gefühl der Bedrohung war eines der Motive dafür, dass die Taliban die ausländischen Truppen in Afghanistan jahrzehntelang bekämpften. Doch die islamische Werteordnung, die Scharia, und der pashtunische Verhaltenskodex, das Pashtunwali, geraten immer wieder in Konflikt miteinander. Beispielsweise bei der Behandlung von Frauen. In vielen islamischen Ländern besitzen Frauen zwar noch lange nicht die gleichen Rechte wie Männer, doch selbst dort haben sie Zugang zu Bildung und Arbeit. Im Pashtunwali hingegen ist dies nicht vorgesehen. Daher die Auffassung der Taliban, Frauen dürften keine Schulen besuchen. Und in einem musikverliebten Land wie Afghanistan verbieten die Taliban den Menschen das Hören von Musik, einmalig in der islamischen Welt. Das Musikverbot ist allerdings nicht durch das Pashtunwali gedeckt, sondern die Taliban begründen es mit ihrer Islamauslegung. Der Jurist Idris Nasseri von der Universität Paderborn kritisiert diesen Sonderweg der Taliban.
Die kochen sich ihren eigenen Islam, den sie im Grunde genommen ja auch tatsächlich in keiner anderen mehrheitlich von Muslimen bevölkerten Land finden. Das ist ja das, was die Taliban letztendlich auch ausmacht, dass sie eine lokale Bewegung sind, anders als andere Bewegungen, die sich eher auf einer globalen Ebene bewegen, wie die IS oder Al-Qaida. Und das ist eben nicht die Ambition der Taliban. Sie haben in erster Linie eine sehr auf Afghanistan und auf Grenze zu Pakistan und Teile von Pakistan bezogene Realität.
Musikverbot und Kampfbereitschaft. Abdul Ahmad Rashid war das über das Weltbild der Taliban. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten übernehmen hier die Kollegen der Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema plastische Chirurgie und rekonstruktive Verfahren nach Unfällen und Tumorerkrankungen. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.